9 bis minus 7 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Werner Fink liest aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern. Heute den 13. von 23 Abschnitten. Wir halten auf fast halber Strecke zwischen dem 4. und 5. Buch. Dieses beginnt mit der Nachricht vom Tode von Tristrams Bruder Bobby, die dem Vater Walter Shandy und natürlich auch Onkel Toby überbracht wird. Auch bei dieser Gelegenheit tritt wieder einmal der Charakterunterschied der Brüder klar hervor. Hier der gefühlvolle Toby, dort der Rationalist Walter Shandy. Beider Verhältnis hat Georg Lukács mit dem Verhältnis des Don Quixote zu Sancho Panza verglichen, wobei er freilich als wesentlichen Unterschied hervorhob, dass Sancho und sein Herr in scharfer Trennung nebeneinander standen, während die Brüder Shandy, Don Quixote und Sancho Panza zugleich sind. Und Lukács fuhr fort: Was sie tun, worin sie als Enkel des edlen Ritters erscheinen, alles wird so nebensächlich neben der erhaben grotesken Inadäquatheit der Verhältnisse. Man pflegt nicht ohne Recht zu sagen, Walter Shandys ohnmächtige Fremdheit den Dingen gegenüber sei das ewige Unvermögen des Theoretikers vor den Realitäten. Wie reich ist allein das Verhältnis der Brüder zueinander? Rührend, wie sie manchmal auf die Don Quixoterie des anderen einzugehen trachten und wie sie ihn ein andermal kurieren wollen. Und doch gibt es keine Gelegenheit, wo sich ihr Verhältnis nicht in grotesker Komik offenbarte. Soweit Georg Lukács in seinem Stern-Dialog aus »Die Seele und die Formen«. Hören Sie nun wieder Werner Fink.
Fünftes Buch, erstes und zweites Kapitel. Als mein Vater den Brief empfing, der ihm die traurige Nachricht vom Tode meines Bruders Bobby gab, saß er eben über der Berechnung der Kosten der Extrapost für ihn von Calais nach Paris und so weiter nach Lyon. Es war eine unglückliche Reise. Mein Vater musste jeden Schritt noch einmal durchreisen und seine Berechnung von vorne wieder anfangen, als er bereits fast bis ans Ende gelangt war. Denn Obadja machte die Türe auf, ihm zu sagen, es sei keine Backhefe mehr im Hause und zu fragen, ob er nicht morgen früh das große Kutschpferd nehmen und hinreiten sollte, welche zu holen. Meinethalben, Obadja, sagte mein Vater und ließ sich in seiner Reise nicht irre machen, nehm er das Kutschpferd und damit gut. Aber es hat ein Eisen verloren, das arme Tier, sagte Obadja. Das arme Tier, sagte mein Onkel Toby und wiederholte die Schwingungen der Note wie eine rein im Einklang gestimmte Saite. Das arme Tier. So nehm er den Schottländer, sagte mein Vater hastig. Der ist so gedrückt, dass er um alles in der Welt keinen Sattel leiden kann, sagte Obadja. Also mit dem Pferde ist auch immer was. Und nehme den Patrioten, rief mein Vater, und mache die Tür zu. Patriot ist verkauft, sagte Obadja. Na, da seh mir doch einer, schrie mein Vater und machte eine Pause und sah meinem Onkel Toby ins Gesicht, als ob die Sache sich nicht wirklich so verhalten könnte. Euer Gnaden befahlen mir ja im letzten April, dass ich ihn verkaufen musste, sagte Obadja. Naja, also denn mag er zu Fuß gehen, rief mein Vater. Ich gehe auch lieber, als ich reite, sagte Obadja und machte die Türe zu. Was ist das für eine Plagerei, rief mein Vater und fuhr mit seiner Berechnung fort. Aber die Wege stehen unter Wasser, sagte Obadja und machte die Türe wieder auf. Bis auf diesen Augenblick hatte mein Vater mit einer Karte von Sanson und einem Buche von den Poststraßen vor sich seine Hand auf dem Knaufe des Zirkels gehalten. Dieser zweite Überfall von Obadja aber war zu arg. Er ließ den Zirkel fahren oder vielmehr mit einer vermischten Bewegung von Zufall und Zorn warf er ihn auf den Tisch. Und nunmehr blieb ihm nichts weiter übrig, wieder nach Calais zurückzugehen. Als der Brief ins Zimmer gebracht wurde, welcher die Nachricht von meines Bruders Tod enthielt, war mein Vater mit seiner Reise abermal so weit gefördert, dass der Zirkel nur noch einen Schritt tun durfte, so war er wieder auf der nämlichen Station zu Nevers. Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Sanson, und drückte die Zirkelspitze durch Nevers in den Tisch und nickte meinem Onkel Tobi zu, um zu sehen, was der Brief sagte. Zweimal an einem Abend ist für einen englischen Herrn und seinen Sohn zu viel, Herr Sanson, vor einem so Lumpienstädtchen als Nevers wieder umzukehren. Ist es denn nicht wahr, Tobi? Fügte mein Vater mit einem scherzhaften Ton hinzu. Es müsste denn eine Garnison darin liegen, sagte mein Onkel Tobi. Er ist abgereist, sagte mein Onkel Tobi. Wohin? Wer? Rief mein Vater. Mein Neffe, sagte Onkel Tobi. Was? Ohne Urlaub, ohne Geld und Wechsel, ohne Hofmeister, rief mein Vater mit Erstaunen. Nein, er ist gestorben, mein lieber Bruder, sagte mein Onkel Tobi. Und nicht krank gewesen, schrie mein Vater wieder. Das kann ich nicht sagen, sagte mein Onkel Tobi mit leiser Stimme und holte dabei einen tiefen Seufzer aus dem Grunde seines Herzens. Er ist krank genug gewesen, armer Knabe, dafür bin ich Bürge, denn er ist gestorben. Als der Agrippina der Tod ihres Sohnes bekannt gemacht worden, erzählt Tacitus, sei sie nicht vermögend gewesen, die Heftigkeit ihres Schmerzes zu mäßigen und habe also plötzlich in ihrem Geschäfte abgebrochen. Mein Vater steckte seinen Zirkel noch viel fester in Nevers hinein. Was für Gegensätze! Seines war freilich ein Rechnungsgeschäft. Agrippinen ihres muss ein ganz anderes Geschäft gewesen sein. Wie könnte man sonst Schlüsse aus der Historie ziehen wollen? Was mein Vater weitertat, das verdient nach meiner Meinung ein eigenes Kapitel. Drittes Kapitel. Und ein Kapitel soll es haben, und zwar eins, das sich gewaschen hat. Mein Vater behandelte seine Betrübnis auf eine Manier, ganz verschieden von den meisten Menschen unter den Alten oder Neueren, denn er weinte sie nicht etwa weg wie die Hebräer und Lateiner oder verschlief sie wie die Lappländer oder ersäufte sie wie die Deutschen, noch fluchte oder pfiff er sie weg und trotzdem wurde er sie los. Wollen euer Hochedelgeboren mir erlauben, dass ich hier eine Historie einschalte? Als Tullius seiner geliebten Tochter Tullia beraubt wurde, nahm es sich anfangs sehr zu Herzen. Er hörte auf die Stimme der Natur und nach dieser modulierte er seine eigene. Oh, meine Tullia, meine Tochter, mein Kind, noch bist du's, warst es, oh, meine Tullia, meine Tullia, mich deucht, ich sehe meine Tullia, ich höre meine Tullia, ich spreche mit meiner Tullia. Mein Vater war so stolz auf seine Beredsamkeit, als Marcus Tullius Cicero sich nur immer auf die seinige einbilden mochte und wenn ich nicht ganz und gar falsch berichtet bin, mit ebenso viel Grunde. Es war wirklich seine Stärke und seine Schwäche dazu. Seine Stärke, denn er war beredt von Natur, seine Schwäche, denn sie spielte ihm stündlich Streiche und wenn ein Vorfall in seinem Leben ihm nur Anlass gab, seine Gaben zu zeigen oder etwas Kluges, Witziges oder Satirisches zu sagen, ein systematisches Unglück ausgenommen, so hatte er, was er wollte. So hatte mein Vater einmal eine kleine Stute, die er sehr liebte. Dieser hatte er einen schönen arabischen Hengst zugegeben, um ein Füllen von ihr zu erzielen. Er war lebhaft in allen seinen Projekten und also sprach er täglich von dem Füllen als von einem wirklich vorhandenen Dinge, das schon geworfen, gezähmt, gezäumt und zum Reiten gesattelt vor seiner Türe stünde, sodass es nur zu besteigen hätte. Durch das eine oder andere Versehen des Obadja lief es da hinaus, dass aus meines Vaters Erwartung nichts anderes wurde als ein Maulesel und zwar in seiner Art so hässlich, als nur einer, der einen Esel zum Vater haben kann. Meine Mutter und mein Onkel Tobi meinten nichts anderes, als mein Vater würde Obadja ans Leben wollen und das Unheil würde gar kein Ende nehmen. Nun seh er einmal, Schäker, rief mein Vater und wies auf den Maulesel, was er gemacht hat. Ich war es nicht, sagte Obadiah. Ja, woher kann ich das wissen? Versetzte mein Vater. Triumph schwamm über diese witzige Antwort in meines Vaters Auge. Das attische Salz brachte Wasser hinein und damit hörte Obadiah kein Wort weiter darüber. Nun lasst uns aber zurückkehren zu meines Bruders Tode. Die Philosophie hat auf jede Sache einen hübschen Spruch. Auf den Tod hat sie eine ganze Schnur voll. Das Unglück war nur, dass, da sie alle auf einmal nach meines Vaters Kopf stürzten, es schwer war, sie so anzureihen, dass ein hübsches, beschauliches Ganzes daraus würde. Er nahm sie, wie sie kamen. Es ist ein unvermeidliches Geschick. Das erste Gesetz im Allgemeinen Gesetzbuche. Mein lieber Bruder, alles muss sterben, alles. Wenn mein Sohn nicht hätte sterben können, das wäre Ursache zum Verwundern gewesen. Nicht, dass er gestorben ist. Monarchen und Prinzen tanzen mit uns in einem Reigen. Sterben ist der große, der Natur schuldige Zoll und Tribut. Wo ist Troja und Mykene, fuhr mein Vater fort, wobei er sein Buch von den Poststraßen wieder aufnahm, das er niedergelegt hatte. Wo, mein Bruder Tobi? Wo sind Ninive und Babylon, die schönsten Städte, über welche jemals die Sonne aufgegangen, sind jetzt nicht mehr da. Die Welt selbst, Bruder Tobi, muss ein Ende nehmen. Auf der Rückkehr aus Asien, da ich von Ägina nach Megara segelte, wann mag das wohl gewesen sein, dachte mein Onkel Tobi, begann ich das Land umher zu beschauen. Ägina lag hinter mir, Megara vor mir, Pyreus zu meiner Rechten, Korinth zur Linken. Was für blühende Städte! Nun liegen sie auf der Erde im Staube. Ach, ach, sagte ich zu mir selbst, dass ein Mann die Ruhe seiner Seele stören kann über den Verlust eines Kindes, wenn so gewaltige Trümmer so fürchterlich vor seinem Anblick liegen. Bedenke, sagte ich abermals zu mir selbst, bedenke, du bist ein Mensch. Nun sehen Sie, mein Onkel Tobi wusste nicht, dass dieser letzte Paragraph ein Auszug aus Des Servius Sulpicius Trostschreiben an den Cicero war. Der ehrliche Mann war ebenso wenig in den Fragmenten als in den ganzen Stücken der Altertümer bewandert. Und da mein Vater, als er noch Anteil am Handel hatte, 3 bis 4 Reisen nach der Levante getan und einmal ganze 1,5 Jahre sich zu Zanten aufgehalten hatte, so kam mein Onkel Tobi natürlich auf den Gedanken, mein Vater müsse einstmalen einen Abstecher durch den Archipelagus nach Asien gemacht haben und dass dieser ganze Segelkram mit Ägina hinten, Megara vorne und Pyreus zur Rechten nichts anderes sei als eben der wahre Weg und Lauf der Reise und der Betrachtungen meines Vaters. Es war ganz in seiner Manier und mancher unternehmungslustige Kritikus würde wohl 2 Stockwerke höher auf noch schlechteren Grund gebaut haben. Sag mir doch, Bruder, sagte mein Onkel Tobi und legte das Ende seiner Pfeife auf meines Vaters Hand als eine freundschaftlich behende Art des in die Rede Fallens, wobei er jedoch wartete, bis er einen Punkt machte. In welchem Jahre unseres Herrn war das? In keinem Jahr unseres Herrn, versetzte mein Vater. Das ist doch unmöglich, rief mein Onkel Tobi. Ach du Taubenkopf, sagte mein Vater. Es war 40 Jahre vor Christi Geburt. Meinem Onkel Tobi blieb nur unter 2 Dingen die Wahl. Entweder zu glauben, sein Bruder sei der ewige Jude, oder der Verlust seines Sohnes habe ihm das Gehirn verrückt. Gott im Himmel und auf Erden mög ihn beschützen und genesen lassen, sagte mein Onkel Tobi, indem er mit Tränen in den Augen still in seinem Herzen für meinen Vater betete. Mein Vater brachte die Tränen gehörig in Rechnung und fuhr frisch mit seiner Rede fort. Mein Sohn ist tot, er ist den Händen seines Barbiers entronnen, ehe denn ihm sein Haar ausfiel. Er ist nur von einer Mahlzeit aufgestanden, ehe er denn den Magen überladen hatte von einem Gelage, ehe er denn trunken worden. Die Thracier weinten, wenn ein Kind geboren wurde. Und wir waren auch nicht weit davon, sagte mein Onkel Tobi. Und schmausten und lebten fröhlich, wenn ein Mensch aus der Welt ging. Und das mit Recht. Der Tod öffnet die Pforte des Nachruhms und schließt die Pforte des Neides hinter sich. Er entledigt den Gefangenen von seinen Ketten und gibt das Werk des Taglöhners den Händen eines anderen. Zeige mir den Mann, der weiß, was das Leben ist, der ihn fürchtet, und ich zeige dir einen Gefangenen, der seine Freiheit scheut. Ist es nicht besser, mein lieber Bruder Tobi, denn merke nur, unsere Lüste sind eigentliche Gebrechen, ist es nicht besser, gar keinen Hunger zu haben, als zu essen, keinen Durst, als eine Mixtur zu nehmen, um ihn zu stillen? Ist es nicht besser, von Sorgen und Schmerzen, von Liebe und Trübsinn und überhaupt allen heißen und kalten Ausbrüchen des Lebens befreit zu werden, als wie ein Wanderer, der müde in der Herberge anlangt, seinen Weg ärgerlich von Neuem unter die Füße nehmen zu müssen? Deswegen ist es, fuhr mein Vater fort, der Mühe wert, zu bemerken, wie wenig Schrecken die Annäherung des Todes großen Männern verursacht hat. Vespasianus starb scherzend auf seinem Nachtstuhle. Galba mit einem Sittenspruche. Septimus Severus machte eben eine Depesche. Tiberius machte einem jemand etwas weiß und Caesar Augustus ein Kompliment. Ich hoffe, es war ein aufrichtiges, sagte mein Onkel Tobi. War an seine Gemahlin, sagte mein Vater. Viertes Kapitel. Und endlich und zuletzt, denn unter allen den ausgewählten Anekdoten, welche die Geschichte über diese Materie aufweisen kann, fuhr mein Vater verziert folgende wie ein vergoldetes Kuppeldach das ganze Gebäude. Es ist die von Cornelius Gallus, dem Prätor, welche du gewiss gelesen hast, Bruder Tobi. Er starb, sagte mein Vater, als er... Nun, wenn's seine Ehefrau war, sagte mein Onkel Tobi, dann konnte es doch nichts Anstößiges sein dabei. Ja, das ist mehr, als ich weiß, versetzte mein Vater. Fünftes Kapitel. Meine Mutter ging eben ganz leise und sachte im Finstern den Gang hin, der auf die Stube stieß, als mein Onkel Tobi das Wort Ehefrau aussprach. Das Wort ist an sich schon sehr tönend, und Obadja war ihm nur dadurch noch zur Hilfe gekommen, dass er die Tür nur ans Schloss gelehnt hatte, sodass meine Mutter genug davon hörte, um zu glauben, man spreche eben von ihr. Sie legte deswegen einen Finger über ihre beiden Lippen, hielt den Atem an und horchte aus allen Kräften. In dieser Stellung bin ich willens, sie 5 Minuten stehen zu lassen, bis ich die Sache in der Küche bis zu eben der Periode geführt habe. 6. bis 11. Kapitel. So oft eine außerordentliche Botschaft oder ein Brief ins Wohnzimmer gebracht oder im Reden abgebrochen wurde, bis ein Bedienter hinausgegangen oder wenn man meinte, dass irgendetwas vorhanden sei, das des Wissens oder Horchens wert wäre, so war's die Regel, die Türe ja nicht fest zuzumachen, sondern nur ans Schloss zu lehnen. »Unser Junker in London ist tot«, sagte Obadja also, als er in die Küche kam. Ein grüner, atlasner Schlafrock meiner Mutter, der schon 2-mal aufgeputzt worden war, war die erste Idee, welche Obadjas Ausrufung in Susannens Kopf brachte. »Nun«, sagte sie, »müssen wir alle trauern, aber merken Sie es noch einmal, das Wort trauern«, ungeachtet Susanne es selbst brauchte, verfehlte dennoch seine Wirkung. Es erweckte keine einzige in schwarz oder grau gefärbte Idee. Alles war grün. Der grüne, atlasne Schlafrock hing noch da. Meine arme Madame wird den Tod davon nehmen, rief Susanna. Nun folgte meiner Mutter ganzer Kleidervorrat. Was für eine Prozession, ihr rot-damastenes, ihr orangefarbenes, ihr weißes und gelb gestreiftes, ihr brauntaftenes Kleid, ihr Häubchen aus Klöppelspitzen, ihre Nachtgewänder und ausgenähten Unterröcke, alles bis auf den geringsten Lappen ging durch die Musterung. Nein, das überlebt sie gewiss nicht, sagte Susanne. Wir hatten ein dickes, närrisches Küchenmensch. Mein Vater, glaube ich, behielt sie wegen ihrer Einfalt. Sie hatte sich den ganzen Herbst mit der Wassersucht geschleppt. Er ist tot, sagte Obadja. Er ist ganz gewiss tot. Ich nicht, sagte das närrische Küchenmensch. Es gibt hier betrübte Zeitungen, Trim, rief Susanne und wischte sich die Augen, als Trim in die Küche trat. Junker Bobby ist tot und begraben. Ich beklag ihn von ganzem Herzen, sagte Trim und holte einen Seufzer. Der arme Mensch, der arme Junker, der arme Herr. Es war unendlich rührend. Susanna brach in eine Tränenflut aus. Wir sind doch weder Stein noch Stöcke. Jonathan, Obadja, die Köchin, alle wurden weichherzig. Das dicke, närrische Küchenmensch selbst, das eben einen Fischkessel auf den Knien hatte und scheuerte, war davon angegriffen. Die ganze Küche drängte sich um den Korporal herum. Ich sagte, wir wären weder Steine noch Stöcke. Ganz gut. Ich hätte hinzufügen sollen, auch keine Engel. Sind wir nicht jetzt und hier, fuhr der Korporal fort, und sind wir nicht, wobei er seinen Hut plump auf die Fliesen fallen ließ und pausierte, ehe er das Wort sagte, sind wir nicht dahin in einem Hui? Der Fall des Hutes war so, als ob ein schwerer Klumpen Ton in den Kopf geknetet gewesen wäre. Nichts hätte das Gefühl der Sterblichkeit, von dem er Vorläufer und das Vorbild war, so gut auszudrücken vermocht. Und Susanna brach in eine Tränenflut aus. Sind wir nicht, fuhr Trim fort und sah dabei noch immer die Susanne an, sind wir nicht wie eine Blume auf dem Felde? Ist nicht alles Fleisch wie Gras? Es ist Lehm, Schmutz. Alle sahen den Augenblick auf das Küchenmensch. Das Küchenmensch hatte eben einen Fischkessel gescheuert. Es war nicht recht. Für meinen Teil kann ich sagen, setzte der Korporal hinzu und machte ein Schnippchen mit den Fingern. In einer Schlacht achte ich den Tod nicht viel. Aber im Hause ist er doch sehr schauerlich. Und deswegen, rief Susanne, bedauere ich meine Madame so herzlich. Sie wird es in ihrem Leben nie überwinden. Und ich bedauere den Hauptmann am meisten in der ganzen Familie, antwortete Trim. Madame wird sich das Herz erleichtern durch Weinen und der alte Herr durch sein Sprechen darüber, aber mein armer Herr wird es alles stillschweigend bei sich behalten. Ich werde ihn einen ganzen Monat lang im Bette seufzen hören, wie er es um den Leutnant Le Fevé tat. Oh, euer Gnaden müssen nicht so kläglich seufzen, sagte ich damals zu ihm, als ich neben ihm lag. Ich kann nichts anderes, Trim, sagte dann der Hauptmann. Es ist ein so melancholischer Zufall, ich kann's nicht aus dem Kopfe kriegen. Ich mag Trims Historien vom Hauptmann gerne hören, sagte Susanna. Es ist ein so gutherziger Herr. Komm her und erzähl uns die Geschichte von dem armen Leutnant. Von Herzen gern, antwortete der Korporal. Sie machten einen Kreis um das Feuer und sobald das Küchenmensch die Tür zugemacht hatte, fing der Korporal an. 12. Kapitel. Aber um wieder zu meiner Mutter zu kommen. Onkel Tobbys Meinung, dass nichts Böses dabei sein könnte, dass Cornelius Gallus, der römische Prätor, bei seiner Ehefrau gelegen, oder vielmehr das Wort Ehefrau, denn das war alles, was meine Mutter davon hörte, fasste sie bei der schwachen Seite des ganzen weiblichen Geschlechts. Sie müssen mich nicht falsch verstehen. Ich meine ihre Neugierde. Sie schloss flugs, man spräche von ihr, und wenn sie den Glauben bei ihr annehmen, so werden sie leicht begreifen, wie sie jedes Wort, das mein Vater sagte, auf sich oder ihre häuslichen Angelegenheiten deutete. Bitte sagen Sie mir doch, Madame, in welcher Gasse wohnt die Dame, die nicht eben dasselbe getan hätte? Von der sonderbaren Art, wie Cornelius gestorben, hatte mein Vater einen Sprung auf den Tod des Sokrates getan und gab meinem Onkel einen Auszug aus seiner Schutzrede vor seinen Richtern. Sie war unwiderstehlich. Er selbst hatte das Jahr vorher, ehe er den Handel niederlegte, das Leben des Sokrates zu schreiben angefangen, und ich fürchte, das eben förderte seinen Entschluss, aus dem Handel zu scheiden. Also war niemand fähiger, mit so vollen Segeln und mit solcher hoher Flut von heroischer Beredsamkeit über die Gelegenheit daherzufahren, als mein Vater. Keine Periode in des Sokrates Rede, die mit einem kürzeren Wort schloss als sterbliche Hülle verlassend oder ewiger Vernichtung geweiht oder einen geringen Gedanken in der Mitte derselben hatte als sein oder nicht sein. Der Übergang zu einem neuen, unversuchten Zustande der Dinge oder zu einem langen, einem tiefen, einem ruhigen Schlafe ohne Träume, ohne Auffahren, dass wir und unsere Kinder geboren sind zu sterben, aber keiner von uns geboren zum Sklaven. Nein, da irre ich. Das war eine Stelle aus Eleazars Rede, wie unser Josephus aufbewahrt hat. Eleazar gesteht, er habe es von den Philosophen aus Indien, nach aller Wahrscheinlichkeit hat Alexander der Große bei seinem Einfall in Indien, nachdem er Persien überzogen, unter den manchen Dingen, die er gestohlen, auch diesen Ausspruch zur Beute gemacht, sodass er dann, wo nicht den ganzen Weg durch Alexander allein, denn wir wissen alle, dass er zu Babylon starb, wenigstens durch einige von seinen Marodeuren nach Griechenland gebracht worden ist. Von Griechenland kam der Spruch nach Rom, von Rom nach Frankreich und von Frankreich nach England. Ja, so kommen die Sachen herum. Gott segne uns, was in den damaligen Zeiten die Gelehrten für einen Handel trieben. 13. Kapitel. Sehen Sie, mein Vater hatte eine Art an sich, ein wenig Hiob, falls es ihn jemals gegeben hat überhaupt. Mein Vater, sage ich, er hatte eine Art an sich, wenn ihm etwas sehr in die Quere ging, besonders im ersten Anfalle seiner Ungeduld, sich zu wundern, warum er geboren worden, zu wünschen, dass er unter der Erde lag, und wenn die Reizung sehr weit ging und Betrübnis seine Lippen mit mehr als gewöhnlichen Kräften berührte, Herr, Sie hätten ihn kaum von Sokrates selbst unterscheiden können. Jedes Wort schmeckte nach der Empfindung einer Seele, die das Leben gering achtet und sich um alle seine Ereignisse wenig bekümmert, weswegen denn auch meine Mutter, ob sie gleich nicht viel Belesenheit hatte, der Auszug aus des Sokrates Rede, den eben mein Vater meinem Onkel Tobi gab, nicht ganz neu war. Sie hörte mit kaltem Verstande zu und hätte so bis zum Ende zugehört, hätte nicht mein Vater, ohne alle Ursachen, einen Sprung zu der Stelle getan, wo der große Philosoph seine Freunde, seine Verwandten und Kinder herzählt, dabei aber den Vorteil verachtet, den er dadurch gewinnen könnte, wenn er solcher Gestalt die Leidenschaften seiner Richter auf seine Seite zöge. Ich habe Freunde, ich habe Anverwandte, ich habe drei verlassene Kinder, sagt Sokrates. So, sagte meine Mutter und machte die Türe auf, das ist eins mehr, Herr Schendi, als ich weiß. Wahrhaftig, und ich habe eins weniger, sagte mein Vater und stand auf und ging zur Tür hinaus. 14. Kapitel. Es sind Sokrates seine Kinder, antwortete mein Onkel Tobi. Der ist wohl schon 100 Jahre tot, sagte meine Mutter. Mein Onkel Tobi verstand sich nicht auf die Chronologie, und da er sich also nicht ohne Schiff aufs Meer wagen wollte, legte er ganz gelassen seine Pfeife auf den Tisch nieder, stand auf, fasste meine Mutter sehr freundschaftlich bei der Hand und ohne ihr noch ein anderes Wort, weder im Guten noch Bösen zu sagen, führte er sie hinaus zu meinem Vater, dass der die Erklärung selbst zustande bringen möchte.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Werner Fink las die 13. Folge aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern in der deutschen Übersetzung von Johann Joachim Bode aus dem Jahr 1774. NDR Kultur möchte sein Abendprogramm im neuen Jahr donnerstags und freitags verlässlicher gestalten. An beiden Wochentagen übertragen wir regelmäßig Konzerte. Diese Live-Ereignisse dauern oft länger als 2 Stunden. Deshalb beginnt die Lesereihe am Abend vorgelesen ab Januar donnerstags und freitags immer um 22.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als gewohnt. Montags bis mittwochs startet am Abend vorgelesen wie bisher um 22.05 Uhr. Unsere Lesereihe finden Sie auch online auf ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Play Jazz.
Unser Fenster nach Europa öffnet sich heute in Richtung Bremen. Aus dem Sendesaal Bremen haben wir heute ausnahmsweise mal eine gut abgehangene Archivaufnahme mit dem Schlagzeuger Max Roach. Er war dort am 14. Januar 1964 zu Gast, also vor 60 Jahren. Dabei hatte er sein Quartett und seine damalige Frau, die Sängerin Abby Lincoln. Der Geburtstag von Max Roach hat sich am 10. Januar 2024 zum 100. Mal gejährt. Da bietet sich dieser Ausflug in die Jazz-Vergangenheit bestens an. Unser Album der Woche heißt Passacaglia und stammt von Adam Baudich und Leszek Moscher, 2 Virtuosen an Geige und Piano. Hier aber erstmal Musik vom Pianisten Cedar Wharton. Er wäre heute, am 17. Januar 2024, 90 geworden. Ich bin Sarah Seidel und sage herzlich willkommen. Thank you.